Ich möchte gerne beginnen mit einem Zitat. Es ist ein Zitat eines englischsprachigen Autors und deswegen erlaube ich es mir, ihn zunächst einmal auf Englisch vorzulesen und dann in der deutschen Übersetzung. Vitally the human race is dying. Vitally the human race is dying. We are like a great uprooted tree with its roots in the air. We must plant ourselves again in the universe. We must plant ourselves again in the universe. Auf Deutsch, was die Lebendigkeit angeht, so liegt die Menschheit im Sterben. Wir gleichen einem großen, entwurzelten Baum, dessen Wurzeln sich in den Himmel retten. Wir müssen uns aufs Neue in das Universum pflanzen. Dieses Zitat stammt von einem englischen Romancier, D.H. Lawrence, vielleicht dem einen oder anderen bekannt durch das bedeutendste Werk, das dieser Autor geschrieben hat. Ein skandalumwitterter Roman, Lady Chatterley's Lover, Lady Chatterley's Liebhaber. Und da fragen Sie sich vielleicht, warum dieses Zitat? Nun, ich habe es ausgewählt, weil es in meinen Augen eine unglaublich prägnante, konzentrierte und verdichtete Deutung der gegenwärtigen Situation der Welt bzw. der Menschheit in sich trägt. Eine Deutung, die es nicht dabei belässt, eine Deutung zu sein, sondern die dreierlei leistet, was eine wirklich gute Interpretation und Deutung zu leisten hat. Zum einen beschreibt sie das Symptom, zum zweiten betreibt sie Anamnese und stellt eine Diagnose und zum dritten unterbreitet sie einen Therapievorschlag. Schauen wir uns das genauer an. Was ist das Symptom, das Lawrence, übrigens bereits 1917, beschreibt? Wir leiden an einem Mangel an Lebendigkeit. Vielleicht sogar an einem Verlust an Lebendigkeit. Unstrittig. Wir sind wahrscheinlich heute zu Beginn des 21. Jahrhunderts im globalen Maßstab so wohlhabend wie noch nie. Womöglich leben wir auch länger, als es die Generationen unserer Eltern, Großeltern und Vorfahren getan haben. Aber bei alledem, was dort als Erfolgsgeschichte der Menschheit und der Moderne in Anschlag gebracht werden kann, scheint es doch so zu sein, dass uns irgendetwas fehlt. Depression greift in unseren zivilisierten, industrialisierten Gesellschaften um sich. Das Kulturtreiben alarmt, so richtige Begeisterung ist nur noch schwer zu finden, allenfalls in Fußballstadien oder bei Rockkonzerten. Alles in allem die These davon, dass es eine Art Mangel an echter, authentischer, ergreifender und begeisternder Lebendigkeit gibt, scheint nicht von der Hand zu weisen zu sein. Die Diagnose. Lawrence benennt uns den Grund dafür, warum es zu diesem eigentümlichen Mangel an Lebendigkeit in der modernen Gesellschaft gekommen ist, nämlich weil wir die Rückbindung verloren haben. We are like a great uprooted tree, ein entwurzelter Baum. Wir haben die Wurzeln verloren, wir haben die Rückbindung verloren. Rückbindung, das wissen wahrscheinlich die humanistisch Gebildeten unter Ihnen, heißt auf Lateinisch Religio. Das Wort, von dem sich unser Wort Religion herleitet. So gesehen lautet die Diagnose, die Lawrence anstellt, wir leiden an einem Mangel an Religion. Das ist nichts Neues. Friedrich Nietzsche, der große Philosoph, hat, wie Sie vielleicht wissen, bereits am Ende des 19. Jahrhunderts die These in den Raum gestellt, Gott ist tot. Und er führte weiter aus, wir haben ihn getötet. Aber es geht nicht so sehr um den Tod Gottes, wenn wir im Anschluss an Lawrence sagen können, dass den Menschen die Religio abhanden gekommen ist, sondern es geht eben um den Verlust der Rückbindung an die lebendige Natur. Man könnte auch sagen, es geht um eine Entfremdung von dem lebendigen Sein dieser Welt. Es geht um eine Entfremdung von der Erde. Wir könnten im Anschluss an Lawrence sagen, wir haben unsere Lebendigkeit eingebüßt, weil wir nicht mehr rückgebunden sind an das Leben, das uns umgibt und dessen Teil wir sind. Rückgebunden an das kosmische Leben, rückgebunden an die Natur. Und aus dieser Diagnose ergibt sich dann zwangsläufig der Therapievorschlag, den Lawrence unterbreitet. We must plant ourselves again in the universe. Wir brauchen eine neue Rückbindung an das Sein dieser Welt. Wir brauchen, wenn wir Lawrence folgen, eine neue Religio, die das lebendige Sein dieser Welt wieder als etwas Heiliges erkennt. es wieder in seiner Heiligkeit begreift und anerkennt. Eine neue Religio, so gesehen, die sich nicht auf irgendwelche jenseitigen Götter fokussiert oder sich auf irgendwelche spirituellen Abstraktionen einlässt, sondern eine Religio, die Maß nimmt an dem diesseitigen irdischen Leben dieser Welt selber, wie es in der Natur Tag ein, Tag aus uns umgibt und uns umweht. Eine Religion, die vielleicht, so könnte man es formulieren, unter dem Imperativ steht, den der gerade schon erwähnte Nietzsche einmal in seinem Buch Also sprach Zarathustra formulierte, bleibt der Erde treu. Eine Religio, die der Erde die Treue hält und die insofern in der Lage ist, uns als Menschheit neuerlich im Universum zu verpflanzen, einzupflanzen ins Universum. Vielleicht war es auch das, was der Philosoph Martin Heidegger im Sinn hatte, als er schon im Jahre 1966 auf die Frage, was denn die Menschheit eigentlich noch retten könne, die legendär gewordene Antwort gab, weder menschliche Machenschaften noch unsere Technik und Wissenschaft wird die gegenwärtige Weltsituation verändern können, nur noch ein Gott kann uns retten. Nur noch, würde ich formulieren im Anschluss an Lorenz, eine neuerliche Religio, eine neue Rückbindung an die Natur, an das lebendige Sein dieser Welt, wird die Menschheit von dem Mangel an Lebendigkeit, der sie ergriffen hat, kurieren können. Von dieser Rettung, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen heute Abend eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die von der Natur handelt. Eine Geschichte, die vom Wald handelt, vom Wald und von der Wildnis. Und sie handelt zugleich von der Zivilisation, von der Kultur, von der Urbanisierung der Welt. Es ist eine Geschichte von Lichtung und Wahrheit. Eine Geschichte von Lichtung und Wahrheit. Ihr Urheber ist ein Philosoph, den nur die wenigsten hierzulande kennen. Ein italienischer Philosoph des 17. Jahrhunderts namens Giambattista Vico, der in einem Buch aus dem Jahre 1744, das den Titel trägt, Die neue Wissenschaft, Nova Scientia, Folgendes erzählt. Die Ordnung der menschlichen Dinge, so Vico, schritt folgendermaßen vorwärts. Zunächst gab es die Wälder. Dann die Hütten, daraufhin die Dörfer, später die Städte und schließlich die Akademien. Die Geschichte aber, so Vico, und die Geschichte, die er erzählt, Sie merken es, ist die Menschheitsgeschichte. Die Geschichte beginnt im Wald. Dort lebten unsere Vorfahren ursprünglich. Diese Vorfahren aber waren, wenn wir Vicos Story folgen, überhaupt noch keine Menschen, sondern sie waren Giganten, so nennt er sie, Giganten. Giganten, das waren ziemlich rohe, ungehobelte, unzivilisierte Gesellen, die ohne Anstand, ohne Gesetz, ohne Sitte, ohne Moral lebten. Sie waren schlechterdings einfach nur wild. Sie waren Einzelgänger, die mit ihren Keulen durch die Wälder schweiften und immer, wenn sie sich begegneten, versuchten, einander aus dem Weg zu gehen. Denn es gab noch keinen öffentlichen Raum, in dem sie sich auf irgendeine Weise hätten begegnen können. Alles war Wald. Sie kannten nichts anderes als Wald und Wildnis. Und weil sie nichts anderes als Wald und Wildnis kannten, sahen sie buchstäblich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Sie kannten nichts anderes. Sie wussten, oder sagen wir so, ihr Verhalten, ihr Verhältnis zum Wald, so erzählt uns Vico, war etwa so wie das Verhältnis eines Fisches zu dem Wasser, in dem er schwimmt. Es ist selbstverständlich da und man macht sich nie Gedanken darüber. Aber nicht nur wussten die Giganten nichts vom Wald, sie wussten auch nichts vom Himmel, der jenseits der Baumkronen sich über sie erstreckte, weil sie eben nichts anderes kannten als den Wald, ihre angestammte Heimat. Bis so Vico, eines Tages die Giganten, der Schlag traf. Welcher Schlag? Erst der Blitz und dann der Donnerschlag. Ein Gewitter war aufgezogen und für die Giganten eine völlig neue Erfahrung. Da war etwas, das sie nicht kannten. Da sprach etwas zu ihnen, das sie vorher noch nie gehört hatten. Und es sprach von jenseits der Baumkronen, von jenseits des Waldes. Und da fragten sie sich, so erzählt uns Vico, wer das denn sein möge, der da spricht. Enricos Interpretation ist genau dies die Initialzündung zur Religion. Es war die Frage, was ist da jenseits der uns bekannten Welt? Eine erste Transzendenz, wenn man so will. Man stellte fest, dass der so vertraute, heimatliche Wald von einem unbekannten und dementsprechend unheimlichen, offenen und leeren Himmel überwölkt wird, der zu den Menschen spricht. Aber man verstand seine Sprache nicht. Vico erzählt Folgendes, ich zitiere: So glaubten die ersten Menschen, die in Zeichen sprachen nach ihrer eigenen Natur, dass die Blitze und Donner Zeichen eines großen Gottes seien, den sie Jupiter nannten. Und sie glaubten, dass Jupiter durch Zeichen Befehle ausspräche und dass derartige Zeichen worthafte Dinge seien und dass die Natur die Sprache Jupiters sei. Eine Sprache, die sie allerdings nicht verstanden. Sie wussten nicht so recht, was das zu bedeuten hat. Und so fassten sie den Plan, genauer herauszufinden, was wohl dieser mächtige, blitzende und donnernde Gott des Himmels ihnen genau zu sagen habe. Deswegen fassten sie den Plan, den Himmel etwas näher in Augenschein zu nehmen, den Himmel zu beobachten. Sie versprachen sich von der Beobachtung des Himmels ein besseres Verständnis der Welt. Sie hatten die Hoffnung, dadurch in die Zukunft blicken zu können. So, versichert uns Vico, entstand in der alten Welt die Kunst der Auguren, also derjenigen, die den Himmel auf Zeichen hin absuchten, um herauszufinden, was denn die Götter den Menschen zu sagen habe und was sie möglicherweise von den Menschen erwarten oder verlangen. Aber, meine Damen und Herren, da gab es ein Problem. Die Giganten lebten im Wald und der Wald hatte Kronen. Sie konnten den Himmel nicht so richtig sehen. Die Bäume verstellten ihnen den Blick. Und also begannen die Giganten mit dem großen Werk der Rodung. Sie griffen zur Axt und schickten sich an, die Bäume zu fällen. Sie schnitten, so Vico, eine Lichtung in den Wald, einen offenen, freien Bereich. Ein Bereich, auf den sie aus dem Dickicht des Waldes heraustreten konnten, um den Himmel zu beobachten und den Lauf der Gestirne zu verfolgen. So begann die Zivilisation. Eine Lichtung wurde in den Wald geschlagen, eine Lichtung, in der man sich nun plötzlich begegnen konnte. Ein öffentlicher Raum. Ein öffentlicher Raum, in dem die Giganten anfingen, miteinander umzugehen. Und in dem Augenblick, wo sie sich auf der Lichtung niederließen und auf der Lichtung siedelten, da wurden sie zu Menschen. Da begann die Zivilisation. Und zugleich, das ist die Pointe, wurde ihnen ihre alte, angestammte Heimat, der Wald, zunehmend unheimlich. Halten wir kurz fest. Die Grundidee der Lichtung, die damals von den Giganten in die Wälder gebrannt wurde, war es, den Blick zum Himmel freizugeben, um so die Welt besser verstehen zu können und die Zukunft, soweit es den Menschen, die sie nun wurden, möglich sein sollte, vorhersehbar zu machen. Sie schufen einen Raum der Sichtbarkeit. Einen Raum der Öffentlichkeit, einen Raum für Zivilisation, auf dem sie dann anfingen, Hütten zu bauen. Und wie wir ganz am Anfang hörten, aus den Hütten wurden Dörfer, aus den Dörfern wurden Städte, aus den Städten wurden Megacities und Metropolitanregionen, um die Geschichte fortzuspinnen. Aber der entscheidende Punkt ist, mit der Lichtung war ein Raum gegeben, der ein Raum der Erkennbarkeit war, ein Raum der Berechenbarkeit, ein Raum der Verstehbarkeit und in diesem Sinne auch ein Raum der Sicherheit gewährte. Dieser offene Raum der Lichtung bot nun die Möglichkeit für die Entstehung von Gemeinwesen, von Politik, von Ökonomie. Nach und nach begannen die ehemaligen Giganten, die nun zu den Bewohnern der Lichtung, zu wahrhaften Menschen geworden waren, sich in der Lichtung einzurichten. Sie errichteten sich eine Welt. Und diese Welt, die sie auf der Lichtung errichteten, die erschien ihnen richtig. Die erschien ihnen richtig. Nach dieser Logik der von ihnen eingerichteten Welt sollte sich nun alles richten. Das ist mehr als ein Wortspiel. Denn der Punkt, um den es hier geht, ist, dass tatsächlich infolge der Urbanisierung und Zivilisierung der Welt, die ihrerseits voraussetzte, dass eine Lichtung in die Wälder geschlagen wurde, eine ganz eigene neue Sichtweise etablieren konnte. Eine neue Logik, eine neue Denkweise. Eine Denkweise, der Philosoph Martin Heidegger, den ich eingangs schon erwähnte, später das Gestell nannte. Die Logik der Lichtung, meine Damen und Herren, diesen Satz müssen Sie sich jetzt alle merken, ja, der ist wichtig. Die Logik der Lichtung ist die Logik des Gestells. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass auf der Lichtung nur dasjenige als wahr gilt, was der Logik des Gestells entspricht und nach Logik des Gestells richtig ist. Was ist das? Richtig ist all das, was festgestellt werden kann. Richtig ist all das, was hergestellt werden kann. Feststellen und herstellen. Das, meine Damen und Herren, sind die Lieblingsbeschäftigungen derer, die sich auf der Lichtung eingerichtet haben. Man kann das etwas weniger poetisch sagen, indem man feststellt, über die Jahre, über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende beginnt sich auf der Lichtung ein Geist der Wissenschaft und der Technik auszubreiten. Denn was tut die Wissenschaft vorzugsweise, unsere abendländisch-europäische Wissenschaft? Als empirische Wissenschaft stellt sie fest. Sie stellt fest, was es mit der Welt auf sich hat. Und was tun wir mit unserer Technik? Wir stellen her. Wir stellen Produkte her, wir stellen Strukturen her, wir stellen Systeme her, wir produzieren. Das heißt, das, was auf der Lichtung geschieht, als dem Raum der Zivilisation, als dem Raum des urbanen menschlichen Lebens, ist Herstellung und Feststellung. Aber nicht nur das. Denn je mehr auf der Lichtung hergestellt und festgestellt wird, desto mehr werden die Wälder verstellt und die Wildnis wird entstellt. War es einst so, dass die Giganten, solange sie noch im Wald lebten, vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen konnten? So, meine Damen und Herren, ist die Situation auf der Lichtung gerade umgekehrt. Vor lauter Dingen, die wir hergestellt haben, vor lauter Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, vor lauter Wissenschaft, die die Dinge dieser Welt feststellt, haben wir den Blick auf die Wildnis, auf den Wald, auf die Natur verstellt. Wir haben den Bezug, die Rückbindung verloren. Und in dem Maße, in dem dies geschieht, entstellen wir mit all dem, was wir auf der Lichtung herstellen, die Wildnis und den Wald. Hier zeigt sich eine merkwürdige Dialektik, auf die ich abheben möchte, weil sie uns erklärt, wie es dazu kommen konnte, dass die Menschheit an Lebendigkeit eingebüßt hat. Ja, natürlich, diese Einrichtung der Welt, die Lichtung der Welt, bringt Licht in der Welt, auf Englisch Enlightenment. Auf Deutsch wiederum Aufklärung. Wir leben in aufgeklärten Zeiten. Wir haben noch nie so viel gewusst wie heute. Wir haben mithilfe der Technik die Nacht zum Tage gemacht. Überall ist Licht. Und alles, meine Damen und Herren, muss in der Logik der Lichtung ans Licht gebracht werden. Ins rechte Licht gerückt werden. Und genau da, meine Damen und Herren, genau da liegt das Problem. Warum? Weil die Zivilisationsgeschichte, sofern sie die Geschichte der Lichtung und der Ausweitung, der immer größeren Ausweitung der Lichtung ist, eine merkwürdige, ich nenne es Inversion herbeigeführt hat. Man könnte auch sagen, eine merkwürdige Perversion. Was meine ich damit? Denken Sie nochmal an die Giganten. Stellen Sie sich vor, eine Welt voller Wald. Ja, ich denke dabei immer an die japanische Fahne, vielleicht hilft das. Ja. Und inmitten dieser Welt voller Wald, der rote Punkt auf der japanischen Fahne, ist nun eine Lichtung. Aber der Hintergrund ist nach wie vor der Wald. Aber mit dem Fortschreiten der Zivilisation wird es genau umgekehrt. Heute leben wir in einer vollständig gelichteten Welt. Und inmitten dieser Lichtung gibt es noch so kleine Punkte, die wir als Naturschutzgebiete ausgewiesen haben oder als Nationalparks, kleine Orte, an denen die Wildnis, der Wald, die unausgebeutete, die unangetastete Natur noch weiter leben darf. Die Wälder, das ist nicht neu, schwinden in unserer Welt. Nicht in Deutschland, das muss man anstandshalber dazu sagen. In Deutschland nehmen die Waldflächen seit einigen Jahren wieder zu, aber im globalen Maßstab. Nicht mal mehr 25% der Erdoberfläche werden als Wildnis eingestuft. Zum Vergleich, 1910 waren es 87%. Da hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts unglaublich viel getan. Die Wildnis, die wilde Natur, die unberührte Natur, sie scheint von der Erdoberfläche zu verschwinden. Denn es ist ja kein Wunder, wir wissen es ja auch alle. Die ursprüngliche Rodung, mit der nach Vicos Geschichte irgendwann mal diese Giganten angefangen haben, sie hört nicht auf. Wir roden ununterbrochen weiter. Wir verdrängen Wald, Wildnis und Natur immer mehr aus unserem Horizont. Und gleichzeitig, auch das ist ein offenes Geheimnis, sägen wir damit genau an dem Ast, auf dem wir sitzen, um ein bisschen in der Metaphorik des Waldes zu bleiben. Wir ersetzen den lebendigen Ort, den lebendigen Raum der Natur, der Wälder und der Wildnis zunehmend durch technische, gestellartige Toträume. So geht es zu in unserer Welt und damit nicht genug. Es wird noch ärger, denn die Geschichte der Rodung tritt gerade in die nächste Phase ein. Denn was im Augenblick geschieht, ist, dass an der Stelle, an der einst bei den Giganten die Lichtung im Walde steht, nun eine neue Lichtung getreten ist. Die Lichtung des virtuellen Raums. Wie das? Das Internet, meine Damen und Herren, lässt sich wunderbar beschreiben, vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade gehört haben, als eine neue Lichtung. Die Lichtung zum digitalen Himmel. Was wird uns nicht alles versprochen? Die totale Berechenbarkeit und Vorhersehbarkeit der Welt durch Algorithmen und künstliche Intelligenz. Alles wird sichtbar in der digitalen Lichtung von Big Data und Internet. Alles wird erkennbar, alles wird berechenbar. Alles, was nicht mehr in diesem digitalen Fenster gesehen wird, verschwindet aber gleichzeitig aus unserem Gesichtskreis. Es ist ein eigenartiger Prozess, der gerade stattfindet. Eine Art neue Rodung inmitten der zivilisierten Welt, der alten Lichtungswelt. Die wird nämlich zunehmend zu dem, sie erleidet nun zunehmend das gleiche Schicksal, das infolge der ursprünglichen Rodung die Wälder erlitten. Ja? Die urbane Welt, die städtische Welt wird zu einer Art neuen Wildnis, vor der diejenigen, die sich im digitalen Raum inzwischen eingerichtet haben, warnen. In die analoge Welt geht man besser nicht. Da macht man sich die Hände schmutzig. Da könnte man sich Infektionskrankheiten zuziehen. Nein, nein, man weile doch lieber in der keimfreien, sterilen, aber gleichzeitig leblosen, virtuellen Welt des digitalen Raumes, den wir zukünftig durch Augmented Reality Brillen oder Virtual Reality Brillen gleichsam ins Wohnzimmer in Echtzeit und unter der Suggestion von realem Leben werden übersetzt bekommen. Und der richtige Wald, die richtige Wildnis, die wirkliche Natur tritt infolgedessen immer weiter in den Hintergrund. Es steht wirklich zu befürchten, meine Damen und Herren, dass der Tag, an dem wir alle im virtuellen Raum der digitalen Welt angelangt sind, der letzte Baum auf Erden gefällt sein wird. Dass der Wald vollends in Vergessenheit geraten sein wird. So also geht es zu in unserer Welt. Die Todträume dehnen sich aus. Und das nicht nur, so wie ich Ihnen die Geschichte gerade erzählt habe, außen, Waldsterben, Rodung, Amazonas und so weiter, sondern genauso innen. Die Wildnis und damit die Lebendigkeit, diese unberührte, vielleicht auch ungezügelte, wilde Lebendigkeit in uns, wird auch immer weniger, schwindet und droht vollends zu verschwinden. Während die Wälder schwinden, meine Damen und Herren, wachsen die Wüsten. Auch das geschieht in diesem Augenblick überall auf der Welt. Die Wüste wächst. Aber Wüsten, das wissen wir, sind lebensfeindlich. Natürlich, in der Wüste, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in der Wüste war, ja, aber in der Wüste können Sie alles sehen. In der Wüste ist der Blick freigegeben. In der Wüste ist alles sichtbar. Aber in der Wüste kann der Mensch nicht leben. Vitally, the human race is dying. Wer nur noch in der Wüste lebt, stirbt früher oder später. Zu viel Licht tötet. Too much light will kill you. So könnte man es formulieren. Das Leben braucht das Halbdunkel. Es braucht den Schatten. Es braucht das Wilde, das Ungebundene, das Unkontrollierbare. Deswegen denke ich, es ist Zeit, umzudenken. Wir sollten lernen, den Wald nicht länger immer nur von der Wildnis aus zu betrachten und zu denken, sondern wir sollten lernen, die Lichtung vom Wald, von der Wildnis, von der Natur her zu denken. Aber davon sind wir noch weit entfernt.